So, sind die Kinder alle gut versorgt? Liebe Gemeinde, es gibt eine politische Frage, da geraten selbst solche Zeitgenossen in Rage, die sich ansonsten für völlig unpolitisch halten. Und das ist das Thema Steuer. Auch zu Jesu Zeiten löste die Steuerdiskussion schon heiße Emotionen aus und unser Predigttext heute Morgen, den Sie vor sich haben auf Ihrem Gottesdienstzettel, der schildert so einen Steuerstreit. Da geht es nicht nur um die Höhe der Steuer, sondern viel grundsätzlicher um die Frage, ob man sie überhaupt zahlen soll. Nur noch wenige Tage werden vergehen bis zur Kreuzigung. Jesus ist bereits öffentlich in Jerusalem eingezogen. Palmsonntag hat stattgefunden. Viele haben ihn bejubelt. Hosianna haben sie gerufen. Und dann in Jerusalem, in den Tagen vor der Kreuzigung, kommt ein Gegner nach dem anderen langsam aus der Deckung hervor. Sie können das etwa in Matthäus ab Kapitel 22 dann nachlesen, bis hin zu den Passionsberichten. Die Feindschaft wird immer greifbarer und die Mittel immer schmutziger. Obwohl es in unserem Fall zunächst ganz harmlos aussieht. Wir hören die Verse 15 bis 17 aus Matthäus 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, also Jesus, in seinen Worten fangen könnten. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Den Fragern geht es nicht um die Sache. Das macht der Evangelist hier ganz klar. Sie benutzen das Steuerthema nur, um Jesus zu provozieren und ihn danach möglichst noch zu denunzieren. Sie wollen ihn schlicht hereinlegen. Und wörtlich müsste man diesen Vers 15 übersetzen. Sie wollten ihn in der Schlinge fangen bei einem Ausspruch. Das ist die Absicht hier, ihn in der Schlinge zu fangen bei einem Ausspruch. Und Jesus merkt das natürlich sofort. Er macht seinen Gegnern auch klar, wie das so seine Art ist, dass er ihr Spiel durchschaut. Aber Jesus nutzt diesen Anlass, um erstmal die Sachfrage zu klären. Und am Ende spitzt er das Ganze dann sehr persönlich zu. Und genauso wollen wir jetzt auch vorgehen heute Morgen. Wir wollen zunächst die Sachfrage angehen, die Jesus hier behandelt. Wie soll ich mich als Christ gegenüber meinem Staat verhalten? Das ist die Frage, die uns dieser Text vorlegt. Auch im Danielbuch, dessen Auslegung wir ja nach den Ostertagen fortsetzen werden, heute in 14 Tagen. Auch im Danielbuch läuft ja diese Frage immer mit. In welchem Verhältnis stehen Weltreich und Gottesreich, Weltmacht und Gottesmacht zueinander? Wir hatten gesehen, Daniel und seine Freunde machen Karriere in einem heidnischen System und trotzdem bleiben sie darin immer Fremde. Weltreich und Gottesreich bleiben immer getrennte Größen und am Ende, so haben wir bei Daniel gesehen, gehen die Weltreiche eben nicht im Gottesreich auf. Das Ganze vollzieht sich nicht auf dem Weg einer allmählichen Entwicklung und irgendwann wird auf dem Weltreichen dann in einer Vollendung das Gottesreich, sondern sie werden vom Gottesreich beseitigt. Und zwar ohne, dass irgendein Mensch Hand anlegt. So wird es kommen, sagt die Bibel. Erinnern Sie sich nur an den Traum von Nebukadnezar, wo es dann in Daniel 2, Vers 34 hieß, ein Stein kam herunter, ohne Zutun von Menschenhänden, also Gott wirkt da. Und der traf das Bild, also dieses Symbol der Weltreiche, an seinen Füßen und zermalmte sie. Und der Stein, der das Bild zerschlug, der wurde dann selbst zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Also das Gottesreich setzt sich an die Stelle der Weltreiche und geht nicht irgendwie aus einer Kooperation mit ihnen hervor. Das ist die Zukunftsperspektive der Bibel. Und diesen grundlegenden Unterschied zwischen Weltreich und Gottesreich müssen wir gerade in unserer Zeit besonders gut im Blick halten. Denn um uns herum Und ich kann das heute nur andeuten. Um uns herum erleben wir eine zunehmende Politisierung auch der Evangelikalen, die viele von uns noch gar nicht mitbekommen haben. Ich sprach neulich mit einem führenden Vertreter des Deutschen Christlichen Technikerbundes, der immer, wenn er mal auf der Durchfahrt ist, hereinschaut, einmal im Jahr, und dann tauschen wir uns aus über neue Entwicklungen. Und er sagte: Bruder Nestvogel, das ist das, was mir eigentlich zurzeit die größte Sorge bereitet in unseren eigenen Reihen, diese zunehmende Politisierung der Evangelikalen. Ein Stichwort ist etwa die mit großem Aufwand betriebene Micha-Initiative der Deutschen Evangelischen Allianz, mit denen man ausdrücklich die Millenniumsziele der Vereinten Nationen unterstützt. Und jetzt im Juni beim großen G8-Gipfel in Heiligendamm an der Ostsee ist auch geplant, dass Allianzvertreter offizielle Gespräche mit Politikern führen. Ein Beispiel. Und das Ganze ist eng verbunden mit dieser speziellen Vision von Rick Warren, der ja nicht nur Kirche mit Vision und Leben mit Vision geschrieben hat, sondern der sich jetzt in den letzten Monaten vor allem auf diesen großen Peace Plan konzentriert. Danach sollen weltweit Regierungen, Kirchen und Wirtschaft immer enger zusammenarbeiten, um in einer gemeinsamen Anstrengung die sozialen Probleme der Welt endlich zu lösen. Das ist das Stichwort vom dreibeinigen Stuhl. Kirche, Politik und Wirtschaft. Und Warren sagt, nur dann können wir schaffen, was bisher weder die Vereinigten Staaten noch die Vereinten Nationen geschafft haben, nämlich den sozialen Problemen wirklich beizukommen. Und was Warren von den Kirchen fordert, ist nicht weniger als eine zweite Reformation. Er sagt, der ersten Reformation ging es um Glaubensinhalte, bei der zweiten Reformation geht es um Taten. Und die Kirchen sollen so weit reformiert werden, dass sie bereit sind, in diese große Koalition einzutreten, in der Hoffnung, die Probleme, die sozialen Probleme der Welt dann endlich lösen zu können. Nach diesen Plänen soll die Verbindung zwischen Kirche, Politik und Wirtschaft immer enger geflochten werden. Und wer die Bibel kennt, der weiß, Offenbarung 17, 18, dass dies eigentlich eine endzeitliche Perspektive ist. Umso drängender ist die Frage für uns als Gemeinde, für uns auch als einzelne Christen. Wie soll ich mich als Christ gegenüber meinem Staat, wie soll ich mich als Christ gegenüber der Politik denn nun verhalten? Und in diesen Versen hier gibt uns der Jesus Christus eine ganz klare Orientierung. Das Erste, was wir dazu festhalten wollen, Christen leben in Spannung zwischen zwei Welten. Erstens, Christen leben in Spannung zwischen zwei Welten. Das ist ja eine sinnvolle Frage, Vers 17. Wenn auch mit falscher Motivation gestellt. Ist nun recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt, oder ist nicht recht? Und die Steuer, um die es hier geht, das war nicht irgendeine Steuer. Da ging es nicht um irgendwelche indirekten Steuern oder Zollabgaben, sondern es ging genau gesagt um die Kopfsteuer. Und die Kopfsteuer, die war den Juden ein besonderer Dorn im Auge, die musste nämlich direkt an den römischen Kaiser gezahlt werden. Das war das Besondere an der Kopfsteuer. Die Kopfsteuer war das Symbol für die Unfreiheit der Juden im eigenen Land. Das war das, was sie anrüchig machte. Und bezahlt wurde diese Kopfsteuer mit der römischen Steuermünze, mit dem Denar oder dem Silbergroschen. Das war der Tagelohn eines Arbeiters. Einmal im Jahr musste der bezahlt werden. Und vorne auf der Vorderseite dieses Denars sah man das Brustbild von Kaiser Tiberius. Der regierte in der Zeit Jesu, also von 14 vor bis 37 nach Christus. Und es stand dort der Schriftzug: Kaiser Tiberius, der erhabene Sohn des göttlichen Augustus. Dieser Schriftzug war auf dieser Münze, auf dieser römischen Steuermünze zu finden. Und so ist Vers 17 eine verständliche Frage: Wie weit dürfen wir uns mit diesem Staat eigentlich einlassen? Entschuldigung. Wie passen der Gehorsam gegenüber Gott und der Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt zusammen? Und in dieser Spannung leben die Christen seit dem ersten Jahrhundert. Und die Bibel sagt, dass diese Spannung auch logisch und unvermeidbar ist. Unvermeidbar. Jeder Christ hat nämlich zwei Pässe. Jeder Christ ist Bürger von mindestens zwei Staaten. Jeder Christ hat bürgerliche Rechte und Pflichten in mindestens zwei unterschiedlichen Systemen. Paulus kann einmal sagen, in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist der himmlische Pass. Und derselbe Paulus ermahnt Timotheus, etwa in 1. Timotheus 2, daran, dass man für die Obrigkeit beten soll, weil wir hier in dieser Welt leben. Das ist der zweite Pass. Paulus sagt zu Timotheus, du bist auch Bürger dieses römischen Reiches, du hast auch eine Verantwortung für diesen Staat. Du sollst auch beten für diese Regierung. Und wir haben ja gerade in der Lesung durch Bruder Nordsieg gehört, was Paulus in Römer 13 dazu schreibt. Und Paulus hatte sogar hochoffiziell das Privileg des römischen Bürgerrechts. und genoss all die Vorzüge, die damit verbunden waren, etwa auch in juristischer Hinsicht. Christen haben also zwei Pässe, sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und verglichen natürlich mit den Christen im ersten Jahrhundert oder auch mit den Christen unter der DDR-Herrschaft, haben es die Christen in unserem Staat noch gut. Wir haben viele christliche Traditionen, die Präambel des Grundgesetzes spricht noch von Gott. Viele Politiker bezeichnen sich als Christen, es gibt im Bundestag sogar eine Morgenandacht. Also das sind alles noch Restbestände. Und wenn man einen Staat mit einem Wald vergleicht, dann könnte man sagen, es stehen noch einige christliche Bäume drin. Aber natürlich machen ein paar christliche Bäume noch keinen christlichen Wald, das wissen wir auch. Wir leben nicht in einem christlichen Staat. Das hieße nämlich, dass Christen, bewusste Christen, diesen Staat nach Maßgabe der 10 Gebote regieren. Das leben wir natürlich nicht. Jesus hat auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und damit hat Jesus allen Sehnsüchten nach einem christlichen Staat von vornherein den Boden entzogen. Und damit hat er alle seine Leute, also auch uns, in diese unerhörte Spannung hineingestellt, dass wir Bürgerrecht genießen und wahrnehmen in 2 Staaten. Und zwar in 2 Staaten, die unterschiedlicher sind als China und die USA. Himmel und Erde. Und die große Frage für uns ist nun, wie können wir gleichzeitig in diesen beiden Welten leben, ohne schizophren zu werden, ohne innerlich gespalten und zerrissen zu werden? Wie können wir konsequent gleichzeitig in diesen beiden Welten leben? Das ist die Herausforderung, vor der wir als Christen stehen. Wie kann man diese Spannung aushalten, ohne von ihr zerrissen zu werden? Und viele halten diese Spannung nicht aus. Viele steigen aus, ziehen sich zurück hinter Klostermauern, sagen, ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Sie geben gewissermaßen den Pass für die Welt zurück. Und andere passen sich an. Die werden in dieser Welt so heimisch, dass ihnen das Reich Gottes fremd wird. Und dann gibt es nach den Aussteigern und den Anpassern auch noch die Aufrührer, die bekämpfen den Staat mit Gewalt, mit einer Theologie der Revolution und würden am liebsten mit Gewalt einen christlichen Staat errichten, was ein Widerspruch in sich selbst ist. Aber die Bibel sagt, nein, es ist anders. Wir sollen diese doppelte Staatsbürgerschaft aushalten. Aber wie geht das? Schauen Sie, die Gesprächspartner Jesu, die Pharisäer, die waren in einer ganz ähnlichen Situation wie wir. Die hatten auch 2 Pässe. Einerseits waren sie Juden. Sie wollten nach dem Alten Testament leben. Sie waren Vertreter des alttestamentlichen Gottesvolkes. Und andererseits waren sie Einwohner der römischen Provinz Judäa, in der römisches Recht galt. Und diese Spannung hat das jüdische Volk fast zerrissen. Hat das jüdische Volk oft tief, tief gespalten. Immer wieder hat sich das Ganze festgemacht, woran wohl? An der Steuerfrage. Das ist hochinteressant, 6 nach Christus. Da gab es die Revolte eines Aufrührers, der hieß Judas von Galiläa. Der revoltierte gegen die römischen Besatzer und nahm zum Anlass die Kopfsteuer. Und das wurde übrigens ein entscheidender Anstoß für die Bewegung der Zeloten, von der wir immer wieder Spuren im Neuen Testament finden. Die Zeloten, die predigten den gewaltsamen Umsturz. Die Zeloten, die sagten, jeder Tropfen römischen Blutes, der fließt, bringt Gottes Reich einen Schritt näher. Das war die Message der Zeloten. Und ganz anders die Pharisäer. Die Pharisäer, die sagten, die römische Herrschaft ist Gottes Gericht, das müssen wir ertragen. Wir müssen die römischen Gesetze auch achten, aber wir dürfen von unserem Glauben keinen Millimeter abweichen. Das war die Grundhaltung der ernsthaften Pharisäer. Sie liebten diesen römischen Staat nicht. Das war allgemein bekannt, aber sie kamen mit ihm aus. Tja, und dann haben sie in dieser Situation diesen römischen Staat sogar dankbar benutzt, nur um Jesus fertig zu machen. Sie, die diesen Staat nicht liebten, haben ihn benutzt, nur um Jesus fertig zu machen und weil sie ihm anders nicht beikommen konnten. Die Pharisäer hatten nämlich Jesus schon oft erfolglos angegriffen. Und in ihren Herzen war diese Unruhe gewachsen. Sie beneideten Jesus, weil er so ein starkes Ansehen bei den Massen genoss und wegen seiner Souveränität, mit der er auftrat. Sie hassten Jesus, weil er ihren Stolz aufdeckte und ihre Eitelkeit. Deswegen hassten sie ihn, weil er ihre Herzen entlarvte. Und sie fürchteten Jesus, weil er ihre Autorität ins Wanken brachte und weil sie plötzlich sehr entblößt dastanden mit ihren wahren Motiven. Und so beschließen sie, wir locken ihn in eine Falle. Und das wird hier in Vers 15 sehr deutlich. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sie machen das nicht selbst, sondern sie schicken ihre Schüler vor, 16a, sie sandten sie ihm ihre Jünger, samt den Anhängern des Herodes. Und das ist nun infam. Da liest man so schnell drüber hinweg, aber das war ein kluger Schachzug der Pharisäer. Sich mit den Herodianern zusammenzutun. Die Herodianer waren keine klassischen Juden. Aber sie waren Leidensgenossen, denn sie waren ebenso unfrei unter den Römern. Und das muss man wissen, die Herodianer waren Nachfahren der Edomiter. Und die Herodianer hatten sich mit diesem römischen Staat größtenteils arrangiert. Man kann auch böse sagen, sie fraßen den römischen Machthabern mehr oder weniger aus der Hand. Sie hatten sich opportunistisch angepasst und sie genossen entsprechende Privilegien. Das war die Haltung der Herodianer, kennen wir auch bis heute bei vielen Menschen. Und im Grunde genommen hatten die Pharisäer die Herodianer immer verachtet. Sie haben gesagt, diese Opportunisten, diese Anpasser, diese Speichellecker, die paktieren mit den Römern nur, um selber besser durchzukommen. Aber eines Tages konnte man sie doch gebrauchen, in einem Zweckbündnis gegen Jesus. Und diese Abordnung hier, die tut nun so, als ob sie große Fans von Jesus wären oder als ob sie ihm zumindest wohlwollend gegenüberstünden. Sie sagen in Vers 16, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemandem, denn du achtest nicht das Ansehen der Person. Du bist kein Opportunist, Jesus. Das sehen wir. Und nun beantworte uns doch bitte mal diese Frage. Sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Und man sieht förmlich, wie sich diese Heuchler innerlich die Hände reiben und sagen, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn in der Falle. Und die Falle ist in der Tat sehr geschickt aufgebaut, denn menschlich gesprochen kann Jesus eigentlich nur was Falsches sagen. Wenn er sich gegen die Steuern ausspricht, macht er sich zum Staatsfeind. Wenn er sich für die Steuern ausspricht, macht er sich zum Volksfeind. Redet Jesus gegen die Steuer, hat er die Römer gegen sich und dann besorgen die Römer vielleicht das Geschäft, ihn zu beseitigen. Und man hatte ja die Herodianer als Zeugen dabei, die würden das schon ihren römischen Verbindungsleuten sagen, hört, was der Jesus gesagt hat, er ruft auf zum Steuerboykott, er ist ein Staatsfeind. Wäre eine sehr elegante Lösung für die Pharisäer gewesen. Spricht Jesus sich aber für die Steuern aus, macht er sich zum Feind vieler Juden. Weil sie sagen, der paktiert doch auch mit den Römern. Was also soll Jesus machen? Und viele hatten doch erwartet, Jesus würde die Römer gewaltsam aus den Angeln heben. Wir müssen uns das vorstellen, die emotionale Bedeutung der Steuerfrage für die Menschen damals können wir gar nicht überschätzen. Da schlug das Herz vieler. Also, Jesus, machst du dich jetzt zum Staatsfeind durch deine Antwort oder zum Volksfeind? Du kannst dir gewissermaßen aussuchen, in welche dieser beiden Schlingen du deinen Kopf jetzt hineinlegen willst. Das ist die Frage. Und alle warten gespannt, was wird Jesus jetzt machen? Wie wird er reagieren? Und was sagt unser Herr? Vers 18. Er entlarvt erstmal ihr Versteckspiel. Sehen Sie, Jesus sagt, als Jesus nun ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Jesus deckt es sofort auf. Und dann, ab Vers 19, beantwortet er ihre Frage. Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm. Sie reichten ihm den Groschen. Und jetzt gibt Jesus in einem Satz die Antwort. Vers 21. Was sollen wir tun? Sollen wir Steuern zahlen? Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und das ist unsere zweite These, die wir festhalten. Erstens hatten wir gesagt, Christen leben in Spannung zwischen zwei Welten. Und zweitens sehen wir jetzt, Christen achten den Staat. Christen achten den Staat. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir können sich vorstellen, wie die Pharisäer sich die Hände reiben. Sie sagen, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Und schauen Sie mal, wie Jesus das hier macht in dieser Situation. Wie der Herr die Spannung nochmal steigert. Er lässt sich die Münze geben und sagt, schaut mal, wen seht ihr da drauf? Wessen Bild und Aufschrift ist das? Das heißt, der Herr stellt Ihnen erstmal eine Frage. Lässt sich die Münze geben und gibt gewissermaßen die Frage zurück. Wen seht ihr denn da drauf, bitteschön? Und dann sagen sie, gut, das Bild des Kaisers, sagt Jesus also, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es ist ein Bild drauf, also hat er einen Anspruch auf diese Münze, gibt's ihm. Jesus erkennt also die politische Herrschaft der Römer durchaus an. Er ruft nicht zum Umsturz auf, wie die Zeloten das getan haben. Er sagt, ihr müsst die Kopfsteuer zahlen, ihr müsst die römische Regierung respektieren. Christen achten den Staat. Und hier steht wörtlich, gebt ihm das zurück, was ihm also gehört. Er hat ein moralisches Anrecht darauf. Und bitte bedenken wir das. Der Jesus sagt das hier nicht über unseren mehr oder weniger demokratischen Rechtsstaat, sondern der Herr Jesus sagt das über dasselbe Staatswesen, von dem er weiß, dass es ihn in wenigen Tagen hinrichten wird. Über dieses Staatswesen sagt der Herr das. Jesus sagt nicht, wenn der Kaiser menschlich ist, könnt ihr die Steuer zahlen. Oder wenn das Staatssystem human ist, dann sollt ihr ordentliche Staatsbürger werden. Sondern er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und das ist seitdem die Linie des Neuen Testaments. So hat es Petrus geschrieben, in 1. Petrus 2 können wir das nachlesen. So hat es Paulus gesagt in Römer 13, den Text haben wir gehört, wo er sagt, es soll Steuer gezahlt werden, es soll die Obrigkeit geachtet und anerkannt werden. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Der Obrigkeit ist das Schwert gegeben, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt. Das ist die Linie des gesamten Neuen Testaments. Es ist ganz, ganz eindeutig. Und warum ist das so? Nun, das heißt nicht, dass wir Christen biedere Ja-Sager werden. Das heißt es absolut nicht. Biedere Ja-Sager, nur damit der Staat die Kirche toleriert. Den Vorwurf kann man nun Petrus und Paulus wahrlich nicht machen. Petrus und Paulus sind von diesem römischen Staat ermordet worden. Das waren nun die Letzten, denen man Ja-Sagertum vorwerfen könnte. Aber sie haben gefordert, was Jesus gefordert hat. Und Gott hat es durch ihre Schriften auch für uns festgelegt, und zwar verbindlich. Christen achten den Staat. Christen beten für die Obrigkeit, ganz egal, wer gerade Regierungschef ist. Das ist die biblische Linie. Und dann müssen Christen natürlich auch den Finger auf die Dinge legen, die nicht in Ordnung sind. Christen müssen protestieren. Wenn etwa die Regierung sich anheischig macht, ein Verständnis von Familie zu fördern, weil da eben die Kinder so früh wie möglich der elterlichen Erziehung entrissen werden und in staatliche Obhut gegeben, dann haben Christen dagegen die Stimme zu erheben. Wenn wir bedenken, dass durch Abtreibung jährlich die Einwohnerzahl einer Großstadt wie Regensburg, Ulm oder Offenbach getötet wird, dann haben wir dagegen unsere Stimme zu erheben. Und wir sollen das Gewissen der Politiker schärfen. Wir sollen versuchen, Einfluss zu nehmen, in den Schulgremien zum Beispiel, wo es noch viele Möglichkeiten für christliche Eltern gibt. Wir sollen uns nicht zurückziehen, wir sollen das alles nicht sich selbst überlassen. Wir sollen uns kritisch zu Wort melden und deutlich artikulieren. Das ist die Aufgabe. Wir sollen Leserbriefe schreiben. Christen, die sich an dem Maßstab der Bibel orientieren, ziehen sich eben nicht zurück. Aber sie dürfen den Staat auch nicht mutwillig zerstören. Und deshalb ist gewaltsamer Umsturz für Christen keine Möglichkeit. Warum? Weil eine schlechte Staatsordnung immer noch besser ist als gar keine Staatsordnung. Das ist der biblische Realismus. Die Bibel weiß, dass seit dem Sündenfall in dieser Welt die Macht der Zerstörung wirkt. Und seit dem Sündenfall kann diese Welt sich keine Anarchie mehr leisten, keine Herrschaftslosigkeit leisten. Und darum ist der Staat von Gott verordnet, um das Chaos einzudämmen. Und selbst ein undemokratischer Staat, so macht die Bibel deutlich, ist noch das kleinere Übel gegenüber der Anarchie. Helmut Thielicke, der Theologe, hat es so gesagt. Er hat gesagt, der Staat ist Gottes Notverordnung zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht. Zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht ist der Staat die Notverordnung Gottes. Also man könnte sagen, der Staat ist eine Übergangslösung, bis der Herr Jesus wiederkommen wird. Und Thielicke hat dann hinzugefügt, dass selbst ein ungerechter Staat immer für ein Minimum an Ordnung und damit an Lebenserhaltung Sorge tragen muss. Und dass es deshalb immer noch besser ist als das komplette Chaos. Also Staat und Obrigkeit sollen Schutz sein gegen das Chaos. Und man könnte darum die staatliche Ordnung auch vergleichen mit einer Beruhigungsspritze für einen unruhigen Patienten. Die Beruhigungsspritze heilt nicht. Sie kann nicht wirklich etwas von Grund auf heilen. Aber sie kann den Patienten etwas ruhig stellen, damit er sich nicht noch mehr Schaden selbst zufügt. Und damit könnte man den Staat vergleichen. Christen achten den Staat. Er ist kein Wundermittel, aber er ist wenigstens eine Beruhigungsspritze. Und darum will Gott staatliche Autorität, um unter uns sündigen Menschen ein Mindestmaß an Ordnung zu gewährleisten. Und jetzt ist das Thema eigentlich geklärt. Hier könnte Jesus einen Punkt machen und sagen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Damit habe ich eure Frage beantwortet. Aber Jesus weiß natürlich, dass das nicht unser Hauptproblem ist. Auch nicht das Hauptproblem der Pharisäer. Und deshalb geht Jesus zum Schluss noch einen Schritt weiter. Deswegen fügt Jesus noch 5 Wörter hinzu. Im Griechischen sind es 6 Wörter. Und er sagt und gebt Gott, was Gottes ist. Und das führt uns jetzt zu unserer dritten und letzten These. Wir hatten gesagt, Christen leben in Spannung zwischen zwei Welten. Zweitens, Christen achten den Staat. Aber drittens, Christen gehören Gott. Gebt Gott, was Gottes ist. Und das heißt, kein Staat darf an die Stelle Gottes treten. Kein Staat darf sich selbst absolut setzen. Und kein Kaiser darf sich selbst als Gott verehren lassen. So nach dem Motto, du bist nichts, dein Volk ist alles. Du bist nichts, dein Führer ist alles. Du bist nichts, die Gesellschaft ist alles. Du bist nichts, die Political Correctness ist alles. Kein Herrscher darf sich so etwas anmaßen, zu tun und zu behaupten. Also die Aufschrift der Münze, die durften die Christen nicht respektieren, nämlich den Kaiser als Gott anzubeten. Und da sind auch viele Christen wirklich verfolgt worden und zu Märtyrern geworden, weil sie gesagt haben, das verweigern wir. Wir zahlen unsere Steuer, aber wir beten den Kaiser nicht als Gott an. Das gebietet unsere Verehrung des lebendigen Herrn und Gottes, dass wir dieses verweigern. Hier ist die Grenze. Christen achten den Staat, aber Christen gehören Gott. Und deshalb gibt es für uns niemals totalen Gehorsam gegenüber irgendeinem Staat. Konrad Adenauer hat das bei einer Präsidiumssitzung seiner Partei mal so interessant formuliert. Da hatte er einen Plan entfaltet, in einem Tonfall, wie das so Adenauers Art gewesen sein soll, der jeden Widerspruch von vornherein ausschloss. Und dann hat ein Parteimitglied so spöttisch gesagt, Herr Adenauer erwartet, dass wir zu seinen Plänen lediglich Ja und Amen sagen. Und Adenauer soll geantwortet haben, meine Herren, so anspruchsvoll bin ich gar nicht. Mir reicht schon, wenn Sie ein einfaches Ja sagen. Also, das ist das Höchste, was der Staat von uns verlangen kann. Ein Ja. Loyalität, aber kein Amen. Keine Hingabe. Keine letzte Unterwerfung. Ja, sowohl sollen wir sagen. Aber nicht Amen. Nicht persönliche Hingabe an einen Staat oder irgendein System. Weder an einen absoluten Staat, an irgendeinen totalitären Staat, aber auch nicht an einen Staat, der sich als demokratischer Rechtsstaat versteht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Aber gib Gott, was Gottes ist. Und darum haben auch in der totalitären Sowjetunion etwa die Christen ihre Steuern gezahlt, die meisten. Und das war richtig so. Aber sie haben gesagt, wir gehören dem lebendigen Gott. Und damit ist dem Staat eine ganz klare Grenze gezogen. Da hört die staatliche Autorität auf, wo wir Gott ungehorsam werden müssten durch unseren Gehorsam gegenüber dem Staat. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, steht in Apostelgeschichte 5. Das ist die Richtung. Und darum haben die Christen ihre Steuern gezahlt, aber sie haben nicht darauf verzichtet, ihre Kinder mit Jesus bekannt zu machen. Sie haben nicht darauf verzichtet, Gottesdienste zu feiern. Sie haben es sich nicht nehmen lassen, zu evangelisieren. Das haben sie getan gegen das strikte Verbot des Staates. Und das war ihre Verantwortung vor Gott. Und darum haben sie in bestimmten Situationen Gesetze übertreten. Denken Sie doch an Daniels Freunde, die mussten auch Gesetze übertreten. Sie konnten sich arrangieren mit diesem Staat, ohne zu sündigen. Aber als es dann darum ging, dieses Bild anzubeten, da haben sie dieses Gesetz frank und frei übertreten. Und derselbe Petrus, der die Christen zur Staatstreue aufgerufen hat, derselbe Petrus hat an diesem Staat nicht gehorcht und ist dafür ins Gefängnis und an den Galgen gewandert. Und sie waren nicht nur der römischen Obrigkeit ungehorsam, sondern sie waren auch der jüdischen Obrigkeit ungehorsam. Sie haben nämlich den Herrn Jesus als den Messias und den Retter verkündet und gesagt, es ist in keinem anderen Namen Heil als nur in dem Namen Jesus. Und dann hat man versucht, ihnen das zu verbieten. Und sie haben gesagt, wir können es nicht lassen, davon zu reden. Unser Gewissen ist gebunden Gott gegenüber. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so, wenn der Staat uns eines Tages verbieten sollte, das zu predigen, dann müssten wir in unseren Gottesdiensten auch öffentlich zu Gesetzesbrechern werden. So wie etwa Wilhelm Busch in der Nazizeit und sein Bruder Johannes, die zum Herzen des kirchlichen Widerstands gehörten und die dann irgendwann beide im Gefängnis landeten, die beiden predigenden Brüder. Und dann schrieb Johannes Busch an seine Mutter, nun hast du uns zwei Jungen mit solcher Liebe großgezogen und wirst nun bald zwei abgesetzte Pfarrer als Söhne haben. Was ist das schwer für dich? Aber liebe Mama, ich kann es vor Gott bezeugen, ich habe diesen Weg nicht provoziert. Wir haben hier wirklich nichts getan, als unerschrocken das Evangelium zu verkünden. Und weißt du, wenn man einmal so weit ist, dass man aller menschlichen Voraussicht nach in nächster Zukunft Amt und Brot verliert und dann mit Weib und Kind allein dasteht, dann spürt man, dass Illusionen nicht mehr weiterhelfen. Wenn man da nicht den vollen Trost des Heilandes und seiner Verheißung hätte, dann käme man nicht einen Schritt weiter. Und die Mutter hat zurückgeschrieben, hat diesen Brief dann unterzeichnet mit den Worten, eure Mutter, die sich an euch freut. Sie hat sich gefreut über den Ungehorsam ihrer Söhne. weil es das Ergebnis des Gehorsams gegenüber dem Herrn Jesus Christus war. Und so haben es die Christen immer wieder erlebt, in vielfacher Weise. Christen achten den Staat, aber wir gehören dem lebendigen Gott. Er ist unsere letzte Instanz. Und darum gilt das dann auch andersherum. Wir kommen in Situationen, da müssen wir etwas tun, was der Staat verbietet. Und wir können in Situationen kommen, da dürfen wir als Christen etwas nicht tun, obwohl es der Staat erlaubt oder uns möglicherweise sogar nahelegt. Ja, der Staat findet es ganz normal, dass Menschen in wechselnden Partnerschaften zusammenleben, aber der lebendige Gott will die Treue zu einem Menschen für ein ganzes Leben. Der Staat überlegt von Zeit zu Zeit immer mal wieder, ob er die wilden Ehen nicht stärker finanziell unterstützen soll, aber Gott sagt, dass die verbindliche lebenslange Ehe der richtige Weg für Mann und Frau ist. Und auch der richtige Weg zu einer erfüllten Sexualität und zu einem erfüllten Leben. Der Staat versucht immer wieder für homosexuelle Verhältnisse eine eigene rechtliche Form zu schaffen, die der Ehe immer ähnlicher werden. Und die Heilige Schrift sagt, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist gegenüber dem lebendigen Gott. Der Staat erlaubt, dass Kinder im Mutterleib durch Abtreibung getötet werden unter bestimmten Umständen. Der allmächtige Gott weist uns hier einen völlig anderen Weg. Und darum dürfen Christen längst nicht alles tun, selbst wenn es der Staat erlaubt. Vertreter des Staates unterstützen immer stärker das weitere Zusammengehen der verschiedenen Religionen, fordern immer größere Annäherung und fordern auch von den Christen, dass wir aufhören, in Anspruch zu nehmen, dass Jesus die absolute Wahrheit und der einzige Weg zum Heil ist. Egal, wie staatliche Stellen hier denken und handeln, wir dürfen als Christen niemals gewaltsam gegen irgendjemanden vorgehen. Das ist uns ausdrücklich untersagt von dem Herrn Jesus. Aber wir dürfen auch nicht mitmachen. Und es kommen immer wieder Punkte, da müssen wir, wenn wir dem Herrn treu sein wollen, unsere Stimme erheben. Und so macht die Heilige Schrift ja ganz deutlich, dass am Ende der Weltzeit eine Einheitsreligion und ein Einheitsstaat kommen werden. Und wer sich dann zu Jesus Christus bekennt, der wird mit dem Tod bedroht werden. Auch das sagt die Heilige Schrift. So weit sind wir in unserem Staat noch nicht. Und wir dürfen dankbar sein für alle Freiheiten, die wir genießen. Und wir müssen diese Freiheiten auch nutzen, um Gott darin zu dienen. Und doch merken wir an manchen Stellen, wie der Wind schärfer wird, der den Christen ins Gesicht weht. Und wie man unter dem Stichwort und Schlagwort des Fundamentalismus manchen den Mund zu stopfen versucht. Und darum ist es wichtig, liebe Mitchristen, dass wir uns nicht vorschnell zurückziehen, dass wir uns nicht vorschnell in irgendeine Katakombe zurückziehen, noch bevor man uns dahin treibt. Wir sind so dankbar, dass wir diese öffentlichen Möglichkeiten haben, dass Gott uns auch als Gemeinde und als Akademie dieses Gebäude geschenkt hat, in dem wir unsere Veranstaltungen durchführen können, dass wir noch so große Freiheiten genießen. Dafür können wir Gott nur danken und wir wollen uns überhaupt nicht beklagen. Aber wir müssen immer wachsam bleiben. Und wir müssen aufpassen, dass wir, wenn der Staat etwas von uns fordern sollte, was der eindeutigen Willenserklärung Jesu Christi widerspricht, dass wir ihm dann keine Folge leisten dürfen, um Christi willen. Und der Herr hat versprochen, dass er uns in solchen Situationen dann auch die nötige Stärke und den Mut schenken wird und dass er uns nicht im Stich lassen wird und nicht zulassen wird, dass wir überfordert sind. Und so muss jeder von uns sich ganz persönlich fragen lassen, wem gehört meine letzte Loyalität? Wem gehört meine letzte Treue? Wem gehört mein letzter Gehorsam? Wem gehöre ich? Erinnern Sie sich? Jesus hatte die Münze genommen. Und der Jesus hatte gefragt, wessen Bild ist das? Und sie hatten gesagt, es ist das Bild des Kaisers. Und dann hat Jesus gesagt, gut, so gebt dem Kaiser zurück, was ihm rechtens gehört. Die Münze trägt das Bild des Kaisers. Sie gehört dem Kaiser. Wer aber trägt das Bild Gottes? Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, Sie persönlich tragen das Bild des lebendigen Gottes. Er hat es Ihnen geschenkt, dass Sie denken, dass Sie sprechen können, dass Sie Kontakt aufnehmen können. Sie tragen persönlich das Bild des lebendigen Gottes. Und das heißt, Sie sind dazu bestimmt, Gott zu gehören. Sie sind dazu bestimmt, ihr ganzes Leben dem lebendigen Gott hinzugeben. Sie sind dazu bestimmt, sich an den vertrauensvoll zu wenden, den der allmächtige Gott geschickt hat, um das Verhältnis zu ihm wieder heil zu machen, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und daran denken wir jetzt in der kommenden Woche besonders, dass der Jesus Christus sein Leben für uns geopfert hat am Kreuz, um die Strafe auf sich zu nehmen, die du und ich verdient hätten, und um die Schuld zu begleichen, damit wir Kinder Gottes werden dürfen durch den Glauben an Jesus. Und so wie man dem Kaiser die Steuermünze verweigern kann, so kann man Gott sein Leben verweigern. Und deshalb sagt der Herr Jesus hier, gebt dem Kaiser die Steuermünze, aber gebt euch selbst Gott. Gebt Gott, was Gottes ist, was Gottes Bild trägt. Gebt dem lebendigen Gott die ganze Verfügungsgewalt über dein Leben. Und unterwirf dich dem einen, den der lebendige Gott als Retter für dich geschickt hat, nämlich dem Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns gab. Haben Sie das getan? Vielleicht geben Sie dem Kaiser, was des Kaisers ist. Vielleicht sind Sie ein treuer Staatsbürger. Aber hast du Gott schon gegeben, was Gottes ist? Er will dich. Und darum hat er seinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns geschickt, dass wir durch ihn gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Amen.